بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es geht weiter mit den Kreuzzügen, und zwar heute إن شاء الله تعالى geht es weiter mit der Familie Zinki. Wir haben das letzte Mal kurz angeschnitten. عماد الدين زينكي رحمه الله تبارك وتعالى. Und wir haben ja gesagt, nun dreht sich das Blatt und wendet sich. Und so bestimmt Allah subhanahu wa ta'ala immer Höhen und Tiefen. Das bleibt nie gleich, denn wir sind in der Stätte der Prüfung. Und daher gibt es Momente, in denen Unterdrückung sich verbreitet als Prüfung, aber Allah Azza wa Jal bereitet bereits den Plan vor während der Zeit der Unterdrückung. Könnt ihr bitte die Kinder nach draußen schicken? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt: Inna ma'al usri yusra. Mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Die Kinder da hinten, könnt ihr bitte ruhig sein? Gehören die irgendjemandem von euch? Wo sind eure Väter? Kommt mal bitte nach vorne, barakallahu fikum. Sprecht ihr Deutsch? Die Kinder sollen nach vorne, die sollen nicht zusammen da hinten sitzen. Das wird nur ein Kasper-Theater dann. So, also, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna ma'al usri yusra, also mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Also, während die Erschwernis gerade eingetreten ist, da beginnt schon die Erleichterung. Inna ma'a, nicht erst ba'da, nicht nach, barakallahu fik. Nicht nach der Erschwernis kommt die Erleichterung, mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Nun, damit wir Imad al-Din Zinki und die anderen, die danach kommen, uns besser vorstellen können, müssen wir erst einmal über seinen Vater reden. Und das war Aq-Sunqur, Al-Hajib genannt. Er war Türkmene. Also die Familie von Zinki, das sind Türkmenen. Und er war im Dienste der damaligen Seldschuken. Er gehörte zu den Vertrauten des Sultans Melikşah, der Sohn von Alp Arslan. Und das war ja ein gewaltiger Anführer der Seldschuken, über den wir bereits gesprochen haben. In seiner Zeit lebte ja dieser großartige Minister Nizam el-Mulk. Und in dieser Zeit war Aq-Sunqur, der Vater von eben Imad al-Din Zinki, war der Kämmerer, also so der Finanzminister, Verwalter, sowas ähnliches. Er war der Verwalter in dieser Zeit, und er war so angesehen, dass er den Beinamen bekommen hat von Melikşah, diesem Sultan, und zwar Qasimuddawla. Qasimuddawla, also Teilhaber des Staates. Also der hat ihm so vertraut, dass er gesagt hat, das Herrschen machen wir 50-50, du bist Teilhaber. Qasim, also du hast die Hälfte. Das bedeutet also, das war ein Titel, um ihm Würde zu zeigen, ja, und dass er vor den Menschen eben diesen Rang hat. Bilad al-Sham war damals von Unruhen getroffen, insbesondere eben die Region um Halab und so weiter. Es gab drei Mächte. Einmal Muslim ibn Quraysh al-Uqayli. Das war der damalige Herrscher von Mosul. Also wir machen jetzt mehrere Schritte zurück wieder. Ja, also dass jemand jetzt denkt, aber Sekunde mal, der Anführer von Mosul war doch ein anderer. Ja, wir gehen jetzt wieder zurück. Ja, das war der Anführer von Mosul. Dann haben wir Tutush ibn al-Arslan, den haben wir ja auch schon öfters schon mitbekommen, dem Fürsten von Damaskus. Und das war der Bruder von dem Sultan Malik Shah. Aber er war nicht gut. Über ihn hatten wir ja schon geredet. Und er hatte zwei Söhne, einmal Ridwan und einmal Duqaq. Und die waren genauso schlecht wie ihr Vater. Dann haben wir eine dritte Macht, und zwar Sulaiman ibn Qutulmush, dem Begründer des Sultanats der Rum-Seldschuken. Über die haben wir auch kurz berichtet. Das waren ja die, die mit den Byzantinern da immer ihre Kriege hatten. Und zwar war das der Vater von Qilic Arslan. Das heißt, da gab es Rivalitäten über diese Gebiete. Also noch bevor die Kreuzheere gekommen sind. Und als tragische Folge dieser Streitigkeiten wurde Muslim ibn Quraysh von Sulaiman ibn Qutulmush getötet. Also konnte Sulaiman nun nach vorne, nach Aleppo, aber die Bewohner der Stadt weigerten sich, ihm die Stadt zu übergeben, und sie sandten dann, Botschafter geschickt an den Sultan Malik Shah, damit er selbst diese Stadt Aleppo, also Halab, übernimmt. Und er hat zugestimmt, Malik Shah, und brachte ein Heer dorthin. In dieser Zwischenzeit wurde Sulaiman ibn Qutulmush von Tutush ibn Alp Arslan getötet. Und dieser Tutush zog daraufhin los, um Aleppo einzunehmen, aber sein Bruder Malik Shah war schon da. Da konnte also er Halab nicht einnehmen, also zog er sich zurück. Also da sehen wir, was die Vorboten waren, bevor die Kreuzritter gekommen sind. In Aleppo selbst, in Halab selbst, war die Situation sehr schlimm. Kriminalität, auch wirtschaftlich. Ja, es sind Herrscher gewesen vorher, die nur persönliche Ziele hatten. Die Bevölkerung war denen sowas von egal. Also haben sie gelitten unter der Herrschaft dieser Anführer. Und deswegen hat Malik Shah, der Sultan, hat gesagt, ich werde nun Qasim al-Dawla, also Aq Sunqur, zum Statthalter ernennen. Er soll Halab regieren. Und das bedeutet also, Hamah und Al-Lawiqiyah, all diese Gebiete sollte er auch einnehmen. Wir wissen ja jetzt, dass all diese Gebiete verloren gehen werden. Al-Lawiqiyah und so haben wir ja gesagt. Ja. Warum? Das werden wir ja gleich sehen. Weil diese Personen, die dann gekommen sind, denen war alles sowas von egal. Es geht nicht um das Wohl der Muslime, sondern um das eigene Wohl. Aq Sunqur al-Hajib ist also sowas wie der Sekretär, Minister, wie man den auch nennen mag, also ein hohes Amt. Er übernahm die Stadt in diesem Chaos, aber er sorgte für Ruhe. Erst einmal durch Durchsetzung der Strafen. Warum gab es vorher keine Strafen? Ah ja, mit Loyalität konntest du machen, was du willst. Du bist loyal zum Anführer, zum Herrscher. Also kannst du dir leisten, du kannst dem ein Stück Land wegnehmen, du kannst das machen, du kannst dies machen. Es regierte also nicht das Gesetz, sondern es regierte Loyalität. Also gab es deswegen keine Ordnung. So, wenn es keine Ordnung gibt und Rechte nicht eingehalten werden, kommt sicherlich keiner und investiert dort. Also leidet darunter die Wirtschaft. Asch-Scham ist bekannt, ja, Rihlat al-Shita'i wa al-Sayf, also Allah Azza wa Jal redet über diese zwei Reisen, einmal im Winter und einmal im Sommer, also zu, und der Nabi sallallahu alaihi wasallam schon als Junge ist er mit seinem Onkel Abu Talib nach Asch-Scham. Asch-Scham ist eine Handelshauptstadt gewesen. Asch-Scham, also komplett, ja, dieser Syrien, Libanon und so weiter und so fort. Halab und Umgebung, natürlich, das ist das Herz von Asch-Scham, neben Dimaschk und so weiter. So, aber wenn Ungerechtigkeit herrscht und du bist dir nicht sicher, ob man dir dann deinen Laden wieder wegnimmt oder deine Ware klaut oder die Karawane, nur weil der eine guten Kontakt zum Fürsten hat oder zum Cousin vom Fürsten, ja, dann wird keiner sich trauen, um Handel zu treiben. Also hat Aqsunqur erst einmal was gemacht, für Ordnung gesorgt, nicht auf ungerechter Weise. Er wurde geliebt von der Bevölkerung. Aber wer eine Straftat begangen hat, wurde bestraft. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. In der Strafumsetzung ist Leben. Warum Leben? Denn wenn der Straftäter weiß, er wird eine harte Strafe erleiden, wird er nicht diese Strafe vollziehen. Das heißt, eines der wichtigsten Ziele von Strafmaß ist nicht, nach der Straftat den Verbrecher zu bestrafen, sondern prophylaktisch als Warnung und Drohung, damit die Leute erst gar nicht diese Straftat begehen. Ja, und deswegen, er hat es ab und zu mal umgesetzt, das reicht. Dann haben die gemerkt, also mit dem Anführer, da kann man nicht so ein bisschen hier, ja, guck mal, ich gebe dir was, Bestechung, Vetternwirtschaft, Beziehungen. Das ist eines der wichtigsten Aspekte. Er widmete sich auch der Armee und der Wirtschaft. Er stellte ein Heer auf und dieses Heer war hauptsächlich von Turkmenen, also eine Berufsarmee und noch andere Rekruten, ja, das heißt, wenn man sie braucht, und die waren um die 20.000 Mann, das waren auch Araber und Turkmenen. Was Aqsunqur dann auch getan hat, war, dass er die Familien zur Rechenschaft gezogen hat, wenn ein Familienmitglied etwas verbrochen hat. Das gibt es im Islam bei Blutgeld. Wenn ein Mörder jemanden umbringt, wird das Blutgeld, was ist Blutgeld? Also Schmerzensgeld, wenn man das so sagen kann, ja, also an die Angehörigen. Wer zahlt das? Nicht der Mörder alleine. Ja, aber warum denn? Was können die anderen dazu? Oder dafür? Ja, Sinn und Zweck dieser Sache ist, dass du deinen Angehörigen gar nicht morden lässt. Dass du darauf achtest, wie wird er denn erzogen? Wenn du ganz genau weißt, ja, wenn dieser Junge 20 wird und er wird zum Mörder, darf ich blechen? Dann gucke ich, dass er richtig erzogen wird. Dann ist mir nicht egal, ob er den Koran gelesen hat und verstanden hat, ob er denn betet oder nicht. Das ist mein Sohn, das ist mein Neffe, ist das fünften Grades mein Cousin, was habe ich mit ihm zu tun? Ja, Sekunde mal, wenn der ein Verbrechen begeht, darfst du bezahlen. Was hat das für eine Auswirkung? Die Auswirkung ist, dass man eben darauf achtet, ob alle Angehörigen erzogen werden oder nicht. Nicht nach mir die Sintflut. Das hat Aqsunqur jetzt erweitert, nicht nur auf Blutgeld. Diebstahl, ihr dürft alle bezahlen. Jetzt mal abgesehen von der einen Strafe, die der Dieb bekommt. Zusätzlich, wenn es zu einer Entschädigung kommt, finanziell, darum geht's, dass eben die Verwandten mit einbezogen werden. Das war noch einmal ein Grund, dass man darauf geachtet hat. Wenn du etwas tust, sind wir alle dran. Auf jeden Fall, er hat, wie gesagt, auch es so weit gebracht, dass er den Leuten gesagt hat, wir, also der Staat, bürgt für Diebstahl. Also wenn jemand etwas geklaut wird, der Staat bürgt. Warum hat er das gesagt? Weil er ganz genau weiß, keiner wird Diebstahl begehen. Das kennen wir von wem? Umar ibn Abdul Aziz, oder nicht? Diese Zeit, radiyallahu anhu wa rahimahullah, in der so viel Gerechtigkeit verbreitet war. Bitteschön, wir haben noch einmal so einen. In der Zeit von Aqsunqur, er hat ein Gesetz erlassen. Keiner räumt seine Sachen auf. Dein Laden bleibt offen. Eines Tages ist er, so wie früher die Anführer, sie haben ihre, wie nennt man das, wenn man so rumläuft? Rundgänge oder ähnliches, ja, bitte? Patrouillen, genau, er hat patrouilliert, barakallahu fikum. Mashallah, alles so angehende Führungskräfte, Allahumma barik, ja. Auf jeden Fall, und da sah er einen Landwirt, wie er irgend so ein Gerät, ja, zum Ackeranbau an sein Tier hängt, damit er es wieder in die Stadt bringt. Und er hat es bedeckt. Und da kam er, dieser Aqsunqur, und hat gesagt, hast du nicht mitbekommen, dass der Statthalter, ja, der Anführer gesagt hat, lasst eure Sachen. Keiner soll was wegräumen. Der Staat bürgt. Dann hat er gesagt, Alhamdulillah, seitdem Aqsunqur da ist, haben wir keine Angst vor Diebe und so. Aber das Problem ist, dieses Gerät, was es auch war, ja, zum Ackeranbau, besteht aus Leder. Und da kommen Wölfe oder Füchse, was es auch waren, und zerreißen das. Und deswegen will ich es einpacken. Nicht wegen den Menschen. Wegen den Menschen habe ich keine Angst mehr. Alhamdulillah. Aber die Tiere, die kommen, die Wölfe und so weiter. Dann hat er, als er zurückgegangen ist, hat er dann den Jägern gesagt, ihr sorgt dafür, dass das nicht noch einmal passiert. Ihr sorgt dafür, dass diese Wölfe eben nicht mehr angreifen. Ja, je nachdem, wie sie dann, wo sie leben sollen, in den Wäldern oder Allahu A'lam. Auf jeden Fall, so besorgt war er um die Besitze der Bürger. Und natürlich florierte die Wirtschaft dann. Dann kamen wieder die Händler. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen, wenn wir zu Allah näher kommen, wenn wir den Islam leben, wird Allah uns die Dunya geben. Einige denken, wenn wir sagen, Alkohol ist verboten und Zinsen sind verboten und du darfst nicht im Haram arbeiten, ja, das war's, die Wirtschaft bricht zusammen. Ganz im Gegenteil, die Wirtschaft bricht zusammen mit Zins. Warum gibt es immer diese Probleme mit Banken? Ja, weil diese Zinsen eben die Wirtschaft zerstören. Und dann kommt Papa Staat und lässt dann Abermillionen und Abermilliarden fließen. Hauptsache Zinsen gehen weiter, damit die paar Kapitalisten, die eben ihr Geld so verdienen, weiterleben. Aber der Islam sagt, das ist keine Lösung, um Gewinne zu erzielen. Das heißt also, er sorgte sich um dieses Gebiet und er hat dafür gesorgt, innerhalb von wenigen Jahren, dass Halab und Umgebung eine gewaltige Nation wurde, auch wie gesagt im Militärischen. Das Problem ist natürlich, die Bevölkerung, die liebte ihn dann, aber es wird immer wieder Neider geben. Leute, denen es nicht um das Ganze geht, sondern um das Persönliche. Ganz kurz erst einmal einige Historiker über Aqsunqur, was sie gesagt haben. Und zwar Ibn al-Qalanisi sagte, er führte unter ihnen eine vorzügliche Lebensweise, breitete die Gerechtigkeit unter ihren Bewohnern aus, belebte die Straßen für die Reisenden, die sie passierten, errichtete Autorität, behandelte die Untertanen gerecht, verfolgte die Verderbten und Verbrecher. Dadurch erlangte er einen großen Ruf, guten Nachruf, also Image, ja, sowie vielfaches Lob und Dank. Die Straßen wurden belebt durch die Reisenden und der Wohlstand der Stadt nahm zu durch die Händler, die Waren aus allen Richtungen und Ländern herbeibrachten. Ibn al-Athir, rahimahullah, sagte, Qasim al-Dawla war der beste der Fürsten in der Führung seiner Untertanen und in ihrer Bewahrung. Seine Länder befanden sich in allgemeiner Preisgünstigkeit, umfassender Gerechtigkeit und weitreichender Sicherheit. Ibn Kathir, rahimahullah, sagte, Qasim al-Dawla gehörte zu den Fürsten mit dem besten Lebenswandel und der lautersten inneren Haltung. Die Untertanen lebten unter Sicherheit, Gerechtigkeit und Preisgünstigkeit. Wem hat das nicht gefallen? Tutush ibn Alp Arsalan. Der wollte doch selbst alle Gebiete einnehmen. Also hat er sich gesagt, den muss ich irgendwie wegbekommen. So, Tutush war ja der Bruder von wem? Von Melikshah, dem obersten Sultan, unter dessen Regierung Absunkur gearbeitet hat. Also hat er Tutush was gesagt, guck mal, wir sind in einer Gefahr, wir müssen in den Krieg ziehen und lass Absunkur mit mir in den Krieg ziehen. Der Sultan Melikshah, natürlich, wenn da jetzt so einer kommt und sagt, wir werden angegriffen, dann wird er nicht zucken. Also hat er seinem Minister gesagt, bitte, du hast eine gute Armee, eine starke. Tutush war aber stärker von der Armee her. Also der hatte eine größere Armee. Aber trotzdem, Aksunkur hatte auch eine sehr gute Armee. Also hat er ihm gesagt, geh mit. Aksunkur hat den Braten gerochen. Der wusste ganz genau, das ist jetzt nicht so eine Situation, wo er mich braucht. Aber er kann ja jetzt nicht einfach Nein sagen zu seinem Vorgesetzten. Auf jeden Fall ging es dann so, also um was ging es? Um die Ubaydiyun, ja, also diese Fatimiden, angeblich wollen sie angreifen, deswegen braucht er Aksunkur auch, seine Armee soll bitte mit. Sie gingen dann beide zu Melikshah, und Aksunkur hat gesagt, dieser ist nicht so vertrauenswürdig. Und das hat auch Melikshah selbst gestanden. Er hat gesagt, ich kenne meinen Bruder. Ich weiß, wie der ist. Aber er wollte ihn natürlich auch nicht verlieren. Ja? Sonst hat er ja nochmal einen Bürgerkrieg mit seinem eigenen Bruder. Auf jeden Fall, diese Rivalitäten waren dann vorhanden. Und dieses Treffen fand im Ramadan des Jahres 484 statt, also 5 Jahre nach der Einsetzung von Aksunkur als Statthalter von Aleppo, Halab. Ja, eigentlich lasst den Mann in Ruhe, ja, der macht eine gute Arbeit, aber nein, Al-Shaytan hetzt seine Soldaten auf Rechtschaffene, sodass sie eben abgelenkt werden. Was ist nun im darauffolgenden Jahr, nachdem diese Diskussion vor dem Sultan selbst, Melikshah, stattfand und es kam zu Streit, ja, zwischen Tutush und Aksunkur? Ein Jahr später stirbt Melikshah. Und manchmal der Tod einer Person, Allah Jalla wa Ala, ändert dadurch vieles. Gemäß seiner Weisheit, subhanahu wa ta'ala. Wie gesagt, Prüfungen kommen immer. Daraufhin übernahm der älteste Sohn von Melikshah, und das war Barqiyaruq. Den Namen hatten wir auch schon mal gehört. Tutush war damit natürlich nicht zufrieden und hat was gemacht. Er hat dann eine Armee geschickt oder selbst angeführt, um gegen Barqiyaruq zu kämpfen. Aksunkur in dieser Zeit wollte natürlich nicht mit Tutush in den Krieg ziehen und wollte aber auch jetzt nicht gegen Tutush in den Krieg ziehen, ja, damit er jetzt keine weiteren Konflikte hatte. Also hat Apsunkur eine Idee gehabt. Und zwar, er tut so, als ob er mit Tutush in den Krieg zieht, gegen wen? Baqiyaruq. Aber dort zieht er sich zurück und geht auf die Front von Baqiyaruq gegen Tutush. Also alles oder nichts. Denn er wusste ganz genau, Baqiyaruq war relativ anständiger als dieser Tutush. Dieser Tutush war einfach ein rachsüchtiger, ein verdorbener Mensch, der wollte einfach nur die Macht haben, ihm war alles egal. Der andere war rechtmäßiger Nachfolger und war anständig, relativ natürlich jetzt. Ja. Also hat er diese Taktik gehabt. Ich ziehe raus mit Tutush, der Krieg kommt sowieso. Und dann gehe ich zu Baqiyaruq gegen Tutush ibn al-Arslan. Auf jeden Fall, was ist dann passiert? Er hat sich dann zurückgezogen und ist zum Heer von Baqiyaruq, hat sich ihm angeschlossen. Aber Tutush konnte fliehen. Tutush konnte dann wieder zurück und fliehen. Und das ist ja klar, was jetzt passiert. Er wird jetzt nochmal angreifen. Und tatsächlich hat er danach wieder eine Armee aufgestellt gegen Apsunkur. Und bei diesem Krieg wurde Apsunkur dann verhaftet und sofort hingerichtet. Nur wegen Macht. Er hat ja keine gravierenden Fehler gehabt, dass er irgendwie den Staat falsch regiert hat oder ganz im Gegenteil. Ihr müsst euch vorstellen, ein Land, wo die Kriminalitätsrate sehr hoch war, wirtschaftlich am Boden war und das floriert jetzt. Das ist jetzt seine Sünde gewesen. Aber subhanallah, wie Allah subhanahu wa ta'ala eben die Sachen bestimmt hat. Im Jahre 486 kam es dann zu dieser Tragödie, oder besser gesagt 87, also nach christlicher Zeitrechnung 1094. Qasim al-Dawla wurde nun getötet und Imad al-Din Zinki war dabei nicht einmal 10 Jahre alt. Also Imad al-Din Zinki wächst als Waisenkind auf. Das ist natürlich wieder, wenn du weißt, was jetzt passiert, ja, der wird jetzt einen Staat gründen, eine Dynastie, dieser Junge, der 8-9-Jährige. Sein Vater wurde vor seinen Augen hingerichtet. Aber inna ma'al usri yusra. Mit der Erschwernis, während die Erschwernis läuft, kommt die Erleichterung. Tutush hat jetzt natürlich Halab regiert und Imad al-Din Zinki lebt in Halab und da kann er nicht bleiben unter der Macht des Mörders seines Vaters. Also ist er dann raus nach Mosul. Bevor wir dazu kommen, was hat Imad al-Din Zinki nun geerbt von Qasim al-Dawla, also Apsunkur? Erstens, kein Vermögen. Also er war jetzt niemand, der viel Geld bekam. Und das zeigt was, wie rechtschaffen dieser Anführer war. Der hat nicht Geld gehortet für seine Familie, damit die eigenen Verwandten dann ein Leben in Saus und Braus haben. Er war ein gottesfürchtiger Mensch. Er wollte nichts nehmen, was ihm nicht gehört. Aber Apsunkur, der Vater, sorgte dafür, dass sein Sohn bewahrt wird von Allah durch seine eigene Rechtschaffenheit. Was sagt Allah Azza wa Jal? وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
Und diejenigen sollen sich fürchten, die, wenn sie schwache Nachkommenschaft hinterließen, sich um sie sorgen würden. Also, Allah sagt, wenn du Angst hast, du stirbst und deine Kinder leben weiter. Wie soll es mit meinen Kindern weitergehen? Hast du Angst? Hast du diese Bedenken? So sollen sie Allah fürchten und ein richtiges Wort sprechen. Richtiges Wort sprechen also, dass du richtig lebst, wahrhaftig lebst. Wenn du sagst, ich fürchte Allah, dann soll das auch gelebt werden, nicht nur ein Wort. Du sollst nicht sagen, ich fürchte Allah und du lügst, indem die Taten dem widersprechen. Ich fürchte Allah, sei wahrhaftig, lebe auch so. Und das ist natürlich auch für uns sehr wichtig. Wer weiß, wann er stirbt? Jeder von uns kann sterben. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Und wer Kinder hat, natürlich macht man sich Sorgen. Aber bist du gnädiger als Allah? Bist du fürsorglicher als Allah? Bist du reicher als Allah? Also überlasse es Allah. Wie mache ich das? Wie überlasse ich das? Wie kann ich diesen Antrag stellen? Ja Rabbi, übernimm du die Erziehung meiner Kinder. Indem du rechtschaffen bist, möge Allah uns vergeben. Ja, soll ich ein Engel werden, damit meine Kinder bewahrt werden? Nein, ein Engel wirst du nie. Du sollst aber ein reumütiger Mensch sein. Jemand, der nicht in der Unachtsamkeit sich wohl fühlt. Wenn er ausrutscht, steht er auf und kehrt weiter zu Allah zurück. Kämpfe, damit du immer zurückkehrst zu Allah, dann wird Allah Jalla wa Ala die Erziehung deiner Kinder übernehmen. Aqsunqur wurde getötet, Imaduddin Zinki unter 10 Jahre, 8 Jahre, 7, 9 Jahre. Und wo ist er? Er ist gerade genau an dem Ort, wo der Mörder seines Vaters regiert. Und es gab schon viele Kalifen vor diesem, die haben mal sicherheitshalber die ganze Familie ausgelöscht. Das hatten wir ja auch schon mal mitbekommen, oder nicht? Als wir über Al-Andalus geredet haben, die Abbasiden, als die Macht übernommen haben, die haben ja die Umayyaden ausgelöscht. Und dann Abdurrahman al-Fatih ist er geflüchtet und dann in Andalusien hat er ja das Umayyadenreich, dann das andalusische Umayyadenreich gegründet. Die haben alle umgebracht dann, alle Kinder. Nicht, dass irgendjemand kommt und sagt, unsere Großväter haben regiert. Ja, du bist auch tot. Das hätte dieser Tutush machen können, aber Allah hat bewahrt. Weil Allah einen Plan hat. Und dieser Plan ist langfristig. Nicht Imaduddin Zinki hat Al-Quds wieder eingenommen. Nein, 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 da kommt noch Nuruddin Zinki später und so weiter. Ja, das sind die Söhne dann von Imaduddin Zinki. Und nicht er selbst, sondern der wird zusammenarbeiten mit der Ayyubiden-Familie. Aber Allah hat alles im Blick. Er hat alles im Blick, Jalla Jalalu. Aber das ist ein Mosaikstein. Den hat Allah eingesetzt, genau da, wo er sein muss. Du bist auch ein Mosaikstein. Also kümmere dich nicht um das ganze Gemälde, kümmere dich um deinen Platz. Denn derjenige, der es gestaltet, der Gestalter, bist nicht du. Das ist Allah Azza wa Jalla. Ebenso hat Qasim al-Dawla dafür gesorgt, dass Imaduddin Zinki sieht, was es bedeutet, sich an die Gebote Allahs zu halten. Erziehung durch Vorbild.
Also nicht nur Vorträge halten und reden, nein, nein. Guck mal, wenn wir den Islam einhalten, wie Sicherheit sich verbreitet, wie es wieder wirtschaftlich floriert. Das hat Imaduddin gesehen. Das ist die beste Erziehung überhaupt. Du musst nicht viel reden, du musst leben. Gebetszeit ist gekommen, so wir lassen jetzt alles stehen und liegen. Allahu Akbar, wir beten jetzt. Das ist viel effektiver als 50 Vorträge. Gebet ist wichtig, Gebet ist wichtig. Du musst beten und Gebet ist wichtig. Wenn dein Sohn, deine Tochter sieht, mein Vater, meine Mutter hat alles stehen und liegen lassen und hat gesagt, jetzt müssen wir beten. Das ist das Effektivste. Das heißt, Imaduddin Zinki, er war ein Kind, aber genau darum geht's ja. Viele von uns denken, Kinder sind blöd. Ja, die verstehen nichts. Ganz im Gegenteil. Sie sehen es und kopieren es. Und deswegen sollst du darauf achten, was du tust. So wie du lebst, wird dein Sohn oder deine Tochter leben. Und das sehen wir bei Ismail a.s. Oder haben wir gesehen, wie seine Mutter Hajar, als sie auf Allah vertraut hat, als Ibrahim a.s. sie nach Mekka genommen hat, weit und breit nichts, kein Mensch, kein Tier, gar nichts, kein Wasser. Und sie sagte zu Ibrahim a.s., hat Allah dir das auferlegt? Dann sagte sie, so wird Allah uns nicht im Stich lassen. Und Ismail war ein Säugling, ein Baby. Aber er hat das erlebt. Also hat er Jahre später dann, als sein Vater ihm gesagt hat, ich habe im Traum gesehen, wie ich dich opfere und schächte, hat er diskutiert, hat gesagt, tu, was dir befohlen wurde. Er kennt das ja schon. Allah hat bestimmt, keine Angst, es geht um Leben und Tod. Das ist ja nicht das erste Mal. Aber damals als Baby, da hatten wir auch nichts zu trinken. Und dann Allah hat das entschieden und dann kam Wasser raus. Das heißt, wenn Allah jetzt sagt, du sollst mich umbringen, Bismillah, tawakkal na Allah, jetzt mach. Natürlich wird Allah Jalla wa Ala nie ein Gebot erlassen, in dem ein Schaden ist. Und am Ende wurde er ja nicht geschächtet. Aber guckt mal die Bereitschaft von Ismail a.s., weil er diesen Moment schon einmal gelebt hat. Möchtest du, dass dein Kind, wenn es 20 wird, 30, 50, 80 Jahre gottesfürchtig ist, sei du gottesfürchtig, wenn es ein Jahr alt ist, wenn es zwei Jahre alt ist, wenn es fünf Jahre alt ist. Das wird in der Zukunft ein Vorbild sein für ihn, für sein Verhalten. Dann, abgesehen davon, hatte Aksunkur natürlich auch gute Beziehungen zu den anderen, wie wir gleich sehen werden, die dann Imaduddin Zinki aufgenommen haben und seine Erziehung weitergeführt haben. Und das zeigt uns, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Es gibt Leute, die denken, die brauchen die anderen nicht. Wenn du stirbst, dann weißt du, wie wichtig die anderen sind. Wer soll sich um deine Kinder kümmern? Du weißt nicht, wie lange du lebst. Wer soll darauf achten, ob es denen gut geht oder nicht? Wenn du aber Beziehungen hast zu rechtschaffenen Menschen und dir geht's nicht gut oder du bist nicht mehr da, dann wird Allah Jalla wa Ala diese Menschen recht leiten, sich um deine Kinder zu kümmern. Also hast du Beziehungen zu Rechtschaffenen, zu guten Menschen? Das war die Investition des Vaters von Imaduddin Zinki, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Abgesehen natürlich davon, dass er ihn erzogen hat zu einem Ritter, einem gewaltigen Kämpfer, ja, dass er ihm vieles an Kriegskunst oder Kampfkunst, also mit Schwert und so weiter und so fort, beigebracht hat. Ibn al-Athir, rahimahullah ta'ala, sagte, die Bewohner Aleppos vererbten das Erbarmen für ihn bis ans Ende der Zeit. Heißt was? Also alle Generationen später haben gesagt, rahimahullah aqsunqur, also rahimallah aqsunqur, rahimallah, also das war generationenweise noch so, dass man ihn in Ehren gehalten hat, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Wohin ist er also gegangen? Imaduddin Zinki, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, und zwar nach Mosul. Und dort war der Statthalter Karbura, über den haben wir auch kurz mal gesprochen. Das war ein türkmenischer Fürst. Und er war ein persönlicher Freund von Qasim ad-Dawla, also der Vater von Imaduddin Zinki. Und als Aksunkur eben der Vater gestorben ist, ließ Karbura dessen Sohn Imaduddin Zinki zu sich holen und nahm ihn in seine Armee auf. Also das war im Jahre 489 nach der Hijra und Imaduddin Zinki war damals 12 Jahre alt, Soldat. Das war ja gang und gäbe, das ist ja nicht der Erste. Auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es junge, keine kleinen Kinder. Also früher war man ja schon schneller erwachsen. Das ist nicht so wie heute, ist man so verspielt bis wie viele Jahre? Bis 30 Minimum. Ja. Was ist der Unterschied jetzt? Was ist erzieherisch für uns heute? Sollen wir den in die Armee schicken? Nein, sondern übergebe ihm Aufgaben. Das ist Reife. Wann wird ein Kind reif? Indem es Aufgaben übernimmt. Aber wenn du sagst, nein, mach nicht. Soll ich die Koffer packen? Nein, mach nicht. Soll ich Brötchen kaufen? Nein, mach nicht. Der verblödet. Also der wird mit 30 nicht wissen, wie er Brötchen kauft. Aber wenn du ihm schon in jungen Jahren, also jetzt nicht mit 6 Monaten, ja, aber wenn er, ja, je nach Alter, ja, kindesgerecht, ein paar Aufgaben übernehmen, dann wird er reif. Nachwuchsarbeit, ja, das ist etwas, was eben Imaduddin Zinki erfahren hat. Er nahm erstmals an Kampfhandlungen an der Seite von Karbura teil, als dieser einige Provinzen der Herrschaft von Sultan Barq Yaruq unterwarf. Und in dieser Schlacht war Imaduddin Zinki noch keine 14 Jahre alt. Zu Lebzeiten von Karbura, also im Jahr 491, eroberten die Kreuzfahrer Antakya. Also in dieser Zeit, in der Imaduddin Zinki noch ein Teenager war, fand ja das statt, dass Antiochia, also Antakya, erobert wurde. Und Karbura war ja derjenige, der nun eine Armee zusammengetrommelt hat, um Antakya zu befreien. Es hat aber nicht geklappt. Es ist nicht sicher, ob Imaduddin Zinki, rahimahullah, damals schon teilgenommen hat an dieser Schlacht. In der Armee war er. Aber ob er an dieser Schlacht teilgenommen hat, da sind sich die Historiker nicht sicher. Auf jeden Fall, 495 ist Karbura gestorben. Da war Imaduddin Zinki 18. Und dann kam Jakarmush nach ihm, der Herrscher über Mosul. Und auch er gehörte zu den Freunden von Qasim ad-Dawla. Also da sehen wir wieder die Beziehungen zu rechtschaffenen Personen, wie sie wichtig sind für den Werdegang deiner Kinder. Nicht erst nach deinem Ableben, es kann sogar sein, zu deiner Lebzeit. Wenn du befreundet bist mit jemandem, der wissend ist, mit jemandem, der anständig ist, mit jemandem, der hilfsbereit ist, mit jemandem, der alles Mögliche macht, was gut ist, dann wird das alles abfärben. Aber wenn du befreundet bist mit einem Faulenzer, mit einem, der schlecht ist zu seinen Eltern, was erwartest du dann von deinem Kind? Was hast du ihm an Vorbildern gegeben? Deine Freunde sind die Lehrer deiner Kinder. Das ist eine wichtige Regel. Und deswegen achte darauf, wen du als Freund hast, denn das werden die Lehrer sein deiner Kinder, ob du willst oder nicht. Genau, also da war Imaduddin Zinki, rahimahullah, 18 und Er wurde dann natürlich zu einem der wichtigsten Kämpfer in dieser Armee von von Jacarmusch. Genau, da machen wir inshallah an dieser Stelle einen Halt, um inshallah ta'ala das nächste Mal weiter den Werdegang von Imaduddin Zinki uns zu betrachten. Möge Allah mit diesen edlen Menschen zufrieden sein, möge Allah ihnen die höchsten Stufen des Paradieses bescheren für ihren Einsatz. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.